Eine Frage. Ist jemand hier, dem es lieber ist, dass ich auf Hochdeutsch rede? Oder kann ich so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Ist jemand? Ja, gut, dann rede ich. Ist für dich lieber auf Hochdeutsch? Gut. Gut. Also in der Sabbatschule haben wir auf Schweizerdeutsch gesprochen. Ist das gut so? Gut. Ich habe in der Kindergeschichte, schon erzählt, dass wir in Marokko aufgewachsen sind, meine Schwester und ich. Und ja, das hat uns schon geprägt, weil wir sind dort auf die Welt gekommen und auch dort aufgewachsen. Wir sind erst von dort weggezogen, als ich 11 war. Und wie gesagt, die Gelähmten sind auch ein Teil von unserer Familie gewesen, also der Mati ganz besonders. Und es ist gut, das Menschen möglichst tun für kranke Leute. Aber es ist noch besser, wenn sie nicht nur körperlich gesund werden, sondern auch noch den kennenlernen, der uns auch im Herzen gesund machen kann. Vielleicht habe ich wegen dem auch so eine Affinität zu dieser Geschichte in Apostelgeschichte 3 vom Gelähmten. Und wir möchten heute Morgen die Geschichte uns noch einmal vor Augen führen. Der Petrus und der Johannes sind miteinander am Nachmittag in den Tempel gegangen, um zu beten. Es war dort ein Mann bei der schönen Pforte, dem Eingang im Tempel, und er hat bettelt. Und das ist etwas, was wir in Marokko viel gesehen haben, die Leute, die bettelt. Und wir sind damals ein bisschen abgestumpft worden, weil es hat überall Bettler gehabt. Und wir haben nicht allen geben können. Aber der Petrus und der Johannes, wo sie dort reingegangen sind, hat er auch von ihnen etwas erwartet. Und im Vers 4 steht, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Dass sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Und ich möchte, dass wir noch miteinander beten, bevor wir weiter in die Geschichte hineingehen. Lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dir und bitten dich, dass du unser Lehrer bist, dass du uns hilfst verstehen, was das bedeutet auch für uns. Dass wir die Geschichte nicht einfach als schöne Geschichte sehen, sondern dass du zu uns kannst reden und dass wir deine Stimme hören. Bitte wirk du an unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist. Und das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Mich berührt die Willigkeit von den Aposteln zu helfen. Sie haben nicht einfach gehandelt, wie ich leider oft gehandelt habe. Sie sind nicht einfach vorbeigeschlichen. Sie haben gewusst, dass Jesus, der im Himmel ist, noch genauso allmächtig und willig ist zum Helfen, wie wenn er unter ihnen gewohnt hat auf dieser Erde. Es ist noch aufschlussreich zu erfahren, was Geschichte hinter der Geschichte ist. Denn ein White beschreibt, dass der Gelähmte schon lange hat wollen, zu Jesus gebracht werden und von ihm geheilt werden. Aber wie es so ist, er war angewiesen auch auf Freunde. Und es gibt ja immer noch etwas Wichtiges. Und ja, nächste Woche dann. Und so ist dann die nächste Woche dann die Woche dann gewesen, wo Jesus schon gestorben gewesen ist. Und so haben seine Freunde ihn täglich dann zu dieser schönen Pforte gebracht. Bei den Jüngern, was bei ihnen vorangegangen ist, ist, dass sie die Ausgüssung vom Heiligen Geist erlebt haben. Den verheißenen Tröster bekommen haben. Sie haben aber da voran miteinander gebetet. Sie sind dort zusammengekommen und die Meinungsverschiedenheiten, die sie hatten, die Mauern, die zwischen ihnen waren, die sind aus dem Weg geräumt worden. Sie haben einander ihre Sünden bekannt. Und wo zwischen ihnen und zwischen Gott nichts mehr störend war, hat Gott seine Verheißung wahrgenommen. Als Zeichen, dass Jesus im Himmel seinen Dienst als unser Priester, unser Hohepriester, angenommen hat. Als Zeichen davon hat er den Heiligen Geist seinen Jüngern geschenkt. Und das lesen wir, wie das dort gelaufen ist und auch was nachher noch passiert ist. Sie haben können in Sprachen reden, wo sie voran nicht reden können. Und sie haben in Jerusalem das erzählt, was ihr Herz erfüllt hat, dass Jesus Sohn Gottes ist und dass er gestorben ist für unsere Sünden und auferstanden ist und wir zu ihm können reden, direkt. Dass er für uns da ist, unser Freund im Himmel. Wir lesen die Apostelgeschichte und dort Kapitel 2, Vers 22 bis 24. Das ist die Predigt von Petrus, wo für uns aufgezeichnet worden ist. Die anderen haben auch predigt, nur ist ihre Predigt nicht aufgezeichnet. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Und dann noch die Vers 32 und 33. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Und auf Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Worte sind so klar und sie sind wie ein Schwert durch ihres Herz. Und sie haben sich dann gefragt, reumütig, einige von ihnen, haben dann gefragt, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das sind die einen, wo so getroffen sie sind, und man hört dann, dass sie sich taufen lassen, und es sind 3000 an dem Tag zur Gemeinde hinzugefügt worden. Aber es hat noch die anderen gegeben. Sie haben gerade das wollen verhindern, dass die Wahrheit über Jesus unter dem Volk bekannt werden wird. Sie haben ja die Wachen mit Bestechungsgeldern heimgeschickt und ihnen eine andere Botschaft ins Maul gelegt. Sie sollen sagen, die Jünger seien gekommen und hegen den Leib von Jesus gestohlen. Das ist dann in Jerusalem verbreitet worden. Jetzt sind aber seine Jünger, die dort zu Pfingsten und jetzt ein paar Wochen später im Tempel verkündet, was geheim halten werden sollte. Wenn das auskommt, was das die Wahrheit ist, was die Jünger erzählen, dann würden sie als Lügner darstellen, dastehen und ihr Ansehen und ihre Macht über das Volk verlieren. Und jetzt ist das Wunder geschehen im Tempel. Vor so vielen Zeugen. Der Petrus hat dann in die Gesichter geschaut von den Menschen, die fragend ihn angeschaut haben. Und der Geheilte ist nebendran gestanden und hat wahrscheinlich nicht können, Sila einfach seinen Körper zu brauchen und vielleicht wieder mal aufjucken und freuen, dass er laufen kann und gumpen. Und der Petrus hat dann angefangen zu reden, vom Heiligen Geist erfüllt und hat Folgendes gesagt. Wir lesen das im Kapitel 3, dort vom Vers 12 bis 16. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass diese umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und auf Vers 26. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Und nachher, während er am Reden war, sind die Tempelwachen gekommen, Priester und Sadduzäer. Und sie sind mit festen Schritten auf sie zugekommen. Völlig aufgebracht sind sie, dass der Petrus und der Johannes das Volk gelehrt haben. Und von der Auferstehung von Jesus geredet haben. Sie haben Hand an sie gelegt. Und obwohl sie nichts Böses dahin, haben sie sie ins Gefängnis gerührt, weil es schon zu spät war fürs Verhör. Viele von denen, die das alles miterlebt haben, haben müssen nachdenken. Sie haben die Bescheidenheit gesehen von Petrus und Johannes. Sie haben gesehen und gehört, was sie gesagt haben, was zu sie geschehen ist. Und sie haben die Wahrheit erkannt. Die Wahrheit kann nicht versteckt werden, niedergehalten werden, ausser man will sie nicht hören. Ausser man hat keine Liebe zur Wahrheit und möchte lieber Lügen glauben. Am nächsten Morgen sind alle geistlichen Führer wieder zusammengekommen. Auch der Hannas, der hohe Priester. Der Petrus und der Johannes und der Gelähmte, der jetzt geheilt war, sind dann von sie geführt worden. Ihre Mitte. Und der Petrus und der Johannes haben die Gesichter wieder erkannt, die dort dabei gewesen sind beim Verhör von Jesus. Und der Petrus hat sich an seine Feigheit erinnert. Damals, wo er seinen Herr verleugnet hat. Er ist aber inzwischen ein anderer geworden. Er hat es tiefst bereut, wie wir es auch heute Morgen in der Lektion studiert haben von David. Und er ist ein anderer geworden. Gott hat ihm vergeben. Er, der einst so eine hohe Meinung von sich hat, der selbstsicher war und sich besser gedacht hat als die anderen Jünger, er war demütig und von Gott gebraucht worden. Sein Ich ist gestorben. Und jetzt hat Jesus können durch ihn wirken. Er hat die gleichen Taten gemacht wie Jesus. Durch seinen Namen. Die erste Frage, die ihnen gestellt worden ist, ist die: Durch welche Kraft und in welchen Namen habt ihr das getan? Und die Worte haben hart geklungen. So als hätten der Petrus und Johannes etwas verbrochen. Der Geheilte steht neben ihnen gestanden. Alle haben ihn gekannt, sie sind ja auch immer wieder an ihm vorbeigegangen. Und wir hören, was sie jetzt antwortet auf die Frage. Wir lesen das im Kapitel 4, Vers 8 bis 12. Und so gut, wie es der Lukas aufgeschrieben hat, kann ich es nicht sagen. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und die angesehenen Männer in Israel haben gehört, wie sie, die zwei, Petrus und Johannes, frei und ohne Angst geredet haben. Sie haben ja gehofft, sie irgendwie zu einschüchtern. Und das haben sie auch. Sich einschüchtern lassen, am Anfang. Hinter verriegelten Türen sind sie ja gewesen. Aber jetzt haben sie keine Angst mehr gehabt. Lassen wir Vers 13 und 14, im gleichen Kapitel. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Sie haben erkannt, dass das einfache Leute gewesen sind, womit Jesus gewesen sind. Sie haben geredet mit der genau gleichen Vollmacht wie er. Sie haben die gleichen Taten vollbracht wie er. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen wie er. Und sie sind ruhig und anständig unter Provokation geblieben wie er. Damals bei seinem Verhör. Sie sind jetzt aus ihrer Mitte wieder rausgeführt worden, damit sie untereinander können beraten. Und wir lesen, was sie gesagt haben. Das ist aufgeschrieben worden. 16 bis 18. Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Wir haben richtig gehört. Sie haben nicht mehr dürfen den Namen Jesus ins Maul nehmen. Nicht mehr dürfen über ihn reden. Nicht mehr dürfen. Nicht mehr dürfen. Gar nicht mehr dürfen. Was Jesus hat verherrlicht. Jesus hat sie aber gelehrt, in seinem Namen zu beten. Wir lesen das im Johannes Kapitel 14. Und das ist auch der Grund, warum wir die gewohnt haben. Und ich hoffe, es ist nicht nur mehr gewohnt, sondern dass wir uns auf den Text beziehen. Jesus hat dort gesagt, Johannes 14, Vers 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist nicht nur eine Ermutigung, es ist eine Aufforderung. Er hat sie auch aufgefordert, seine Zeugen zu sein. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, Vers 8. Es ist zwar mit im Satz, aber ich lese jetzt einfach den Abschnitt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und sie haben auch den klaren Auftrag bekommen. Menschen zu taufen. Menschen zu lehren. Alles ihnen zu erzählen, was Jesus ihnen gesagt hat. Das lesen wir in Matthäus 28 und dort lesen wir vom Vers 18. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was haben die geistlichen Führer von ihnen verlangt, wenn sie gesagt haben, sie dürfen den Namen Jesu nicht mehr brauchen? Was haben sie von ihnen verlangt? Jemand hat mir ein Zeichen gegeben, einen Maulkorb anlegen. Durch die Leuchte vom Heiligen Geist hat der Petrus und auch der Johannes die Tragweite von ihrer Forderung erkannt. Und er hat sich von diesen harten Gesichtern, von diesen drohigen, von diesen strengen Worten nicht ein zweites Mal zur Verleugnung von seinem Herrn verführen lassen. Auch der Johannes nicht. Und wir lesen, was sie ihnen geantwortet haben. In Apostelgeschichte Kapitel 4, wir lesen dort jetzt einfach weiter, dort Vers 19 und 20. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und die Worte sind ausgesprochen worden ohne Angst, sondern im vollen Vertrauen auf Jesus. Ihres Leben ist in der Hand vom Schöpfer gelegen. Was können Menschen ihnen antun? In Römer 8 hat der Paulus das Gleiche aufgenommen. Was können Menschen uns antun? Und damals hat die Verfolgung schon angefangen gehabt. Und zwar nicht wenig. Lassen wir nach Römer 8, und ich lese dort vom Vers 33 bis 39. Weil diese Worte müssen sich tief auch in unseren Herzen festklammern, festgesetzt werden. Damit, wenn wir in ähnliche Situationen kommen, das nicht vergessen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalt noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Gott. Wie haben die Würdenträger auf ihre Antwort reagiert? Haben sie sich aufgelehnt gegen Jesus? Nochmal? Ihre Stunde von der Entscheidung war nämlich auch gekommen. Sie haben ja gewusst, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben gewusst, dass das Wunder, dass das nicht Petrus hat können tun. Dass Jesus das da hat. Sie haben ja genug Wunder von Jesus erlebt. Wie würden Sie sich entscheiden? Wir lesen Vers 21 und 22. Und es ist traurig, wie Sie sich entschieden haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Gesicht nicht verlieren, an der Macht festheben, ist ihnen wichtiger gewesen, als ihre Schuld vor Gott jetzt bekennen und umzukehren. Dan White schreibt im Buch Gute Nachricht für alle auf der Seite 41, sie hätten durchaus Einsicht zeigen können, doch sie wollten es nicht. So wurden sie vom Zugang zum Heil abgeschnitten. Nicht deshalb allein, weil sie schuldig waren und den Tod verdient hatten. Und das sind wir ja alle schuldig und verdienen den Tod. Nicht allein, weil sie den Sohn Gottes getötet hatten. Auch wir sind schuld am Tod von Jesus. Auch unsere Sünden haben ihn zum Tod gebracht. Nicht allein, weil sie den Sohn Gottes getötet hatten, sondern weil sie Gott hartnäckig die Stirn boten. Beharrlich widersetzten sie sich der Erkenntnis und verschlossen sich dem Mahnen des Heiligen Geistes. Hätten die jüdischen Obersten der überzeugenden Macht des Heiligen Geistes, hätten sich die jüdischen Obersten der überzeugenden Macht des Heiligen Geistes unterworfen, wäre ihnen vergeben worden. Aber sie waren entschlossen, nicht nachzugeben. Und wir leben in einer Zeit, wo wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Dan White schreibt am Ende von dem Kapitel, wo wir jetzt gerade angeschaut haben, macht sie Vergleich zu unserer Zeit. Und sie macht den Vergleich und haltet noch zur Zeit von Luther. Und baut noch dort eine Erfahrung ein, wo die Fürsten gemacht haben, damals. Wo die Fürsten einen Erlass bekommen haben vom Papst, dass sie alle, die ihrem Hoheitsgebiet sind, müssen ausliefern. Alle, die an Jesus Christus glauben, als ihren Erlöser. Und nicht mehr sich der Kirche unterworfen werfen als Weg zum Heil. Lasst uns diesen Erlass, zur Zeit Luthers haben die deutschen Fürsten Folgendes gesagt. Lasst uns diesen Erlass verwerfen. In Fragen des Gewissens hat die Mehrheit nicht zu bestimmen. An diesem Grundsatz müssen wir auch heute noch festhalten. Die Wahrheiten des Evangeliums und die Möglichkeit, den eigenen Glauben frei und ohne Zwang wählen zu können, sind in dieser letzten Auseinandersetzung uns anvertraut worden. Dieses Wort müssen wir als höchste Autorität anerkennen. Wir sollen menschliche Regierungsgewalt als von Gott eingesetzte Ordnung achten und ihr gegenüber als heilige Pflicht gehorsam lehren, innerhalb der Grenzen ihrer rechtmäßigen Zuständigkeit. Widersprechen diese Gehorsamsansprüche aber den Ansprüchen Gottes, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Und ich hoffe, ihr habt Geduld, dass ich noch die Geschichte fertig erzähle. In Apostelgeschichte 4 steht Vers 23 und folgende. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo es immer schwieriger wird, über Jesus zu reden. Es wird immer schwieriger, Evangelisationen zu halten. Es wird auch immer schwieriger, von Haus zu Haus zu gehen. Es wird auch immer schwieriger, auf anderen Ebenen. Sachen werden gelöscht. Man kommt sich vor, als hätte man einen Maulkorb. Und ich muss ehrlich gestehen, dass manchmal, wenn ich von die Heime unterwegs bin auf Dötli Matt, das sind 3 Stunden, wo ich, ja, komme ich mir manchmal vor, als hätte ich einen Maulkorb und ich bin schweigsamer geworden als noch vor Corona-Zeit. Ich rede weniger mit diesen Leuten im Abteil. Es hat etwas mit mir gemacht. Und ich brauche Kraft vom Heiligen Geist und auch die Führung vom Heiligen Geist, die Menschen anzusprechen, die unterwegs sind mit mir und vielleicht offen sind, zu hören über Jesus. Und durch den Heiligen Geist kann er mir führen, mir zeigen, wer offen ist und auch mir die rechten Worte geben zur rechten Zeit oder auch im Gespräch mit den Nachbarn. Man redet ja fast nur noch über das. Dabei haben wir etwas viel Wichtiges. Wie hat es der Petrus formuliert? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ist es uns möglich, nicht von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben? Täglich. Wenn wir keine Erfahrungen machen, ja, dann erzählen wir nichts. Aber wenn wir Gott erleben im Alltag, soll man das nicht erzählen? Den Menschen, die ihn noch nicht kennen? Und ein Zeugnis können sie nicht zurückwerfen. Das habe ich erlebt. Das können sie nicht im Boden stampfen. Mit Gott uns helfen, ins Gebet gehen wie sie, wie wir leben in einer ähnlichen Zeit, wo ein Druck immer stärker wird. Ein Druck, dass Gottes Volk ruhig wird. Aber wir haben einen Auftrag. Einen Auftrag, nochmal der ganze Welt das ewige Evangelium zu verkünden. Erlösung durch Jesus Christus. So wie sie den Auftrag hatten, haben wir ihn jetzt. So wie sie Kraft vom Heiligen Geist gebraucht haben, angesichts dem kalten Wind, den Drohungen, mutig voranzugehen und zu verkünden, so brauchen wir auch angesichts dem Wind, der auch immer kälter wird, mutig voranzugehen in der Kraft vom Heiligen Geist. Wir hören jetzt ein neues Lied und anschließend möchten wir gemeinsam beten. Und ich bitte jetzt schon, dass sich ein paar dann meldet und dass wir miteinander können runterknien und dass die möchten, dürfen beten und ich mache dann den Schluss.